ARD.
Das war, glaube ich, in der ganzen Zeit mit der schlimmste Tag. Ich bin wirklich, ich habe geweint und bin weinend nach Hause gefahren und habe auch zu Hause mit meinem Mann und meinen Kindern, haben wir uns in den Arm gelegen und ja, haben uns richtig Sorgen gemacht.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es bei uns um Dörte Albert Minke. Und es geht um etwas, was ihr sicher alle kennt, nämlich um Rückenschmerzen. In Dörtes Fall krasse Rückenschmerzen, für die es keine richtige Erklärung zu geben scheint. Bis an ihrem schlimmsten Tag ein Arzt gewissermaßen eine Bombe platzen lässt. Es könnte Krebs sein. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem einzigen Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und führe euch hier im Podcast durch die Geschichte. Und bei mir ist heute wieder mein Kollege Volker Prickel, der den Fall von Dörte recherchiert und mit allen Beteiligten gesprochen hat. Hallo Volker.
Hallo Anke, schön wieder hier zu sein.
Und für alle von euch, die zum ersten Mal dabei sind, es geht bei uns alle zwei Wochen um einen spannenden medizinischen Fall. Es geht um Menschen wie Dörte, die unter rätselhaften Symptomen leiden und um Ärzte und Ärztinnen, die wie Detektive nach der Ursache fahnden. Wenn euch diese Folge gefällt, dann folgt uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Volker, warum hast du die heutige Geschichte, also den Fall von Dörte, mitgebracht? Welche Bedeutung hat genau dieser Fall für dich?
Naja, genau genommen geht es ja nicht nur um Dörte, es geht um eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Also ich habe ja zwei Töchter, die sind mittlerweile erwachsen, aber ich habe inzwischen auch zwei Enkelkinder und ich bekomme dann manchmal natürlich hautnah mit, wie aufreibend, wie emotional, wie anstrengend das sein kann, den Alltag organisieren, Kinder jeden Tag fertig machen für die Kita. Und wenn da mal was aus dem Ruder läuft, wenn da jemand krank wird, dann kann das schon mal zu einer sehr, sehr komplizierten Angelegenheit werden. Außerdem weiß ich inzwischen wieder, wie schwer eine Babytrage sein kann, aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen.
Okay, bevor wir gleich richtig einsteigen, vielleicht noch eine Kurzvorstellung. Was sind so die drei wichtigsten Dinge, die wir über Dörte wissen müssen?
Also zunächst einmal Nummer eins, sie ist Grundschullehrerin, sie kann gut mit Kindern umgehen und zweitens hat grundsätzlich ein sehr freundliches, ein sehr temperamentvolles Gemüt und ja, dann die dritte Eigenschaft, sie ist ein absoluter Familienmensch. Zum Interview kam sie natürlich nicht allein, sondern mit ihrem Ehemann Patrick und den Kindern Moritz und Matti. Moritz schon in einem Alter, in dem so Technik so richtig begeistert. Du kannst dir vorstellen, wie geflasht die beiden waren, als sie dann mal einen Blick ins Studio werfen konnten.
Also in das Studio hier beim NDR, in dem du die Interviews für Abenteuerdiagnose aufzeichnest.
Ganz genau.
Und da hat Dörte dir dann ihre Geschichte erzählt.
Mhm. Und die beginnt zum Jahreswechsel 2019-2020. Dörte Albert Menke ist überglücklich über die Geburt ihres ersten Babys und wahrscheinlich hat es ein Feuerwerk gegeben.
Okay, also du meinst ein echtes Neujahrskind. Mhm. Das sind ja immer die Babys, von denen man dann in der Zeitung liest, das erste Baby des Jahres im Kreiskrankenhaus Osterholz, um 0.05 Uhr geboren, wiegt so und so viel Gramm und heißt Juna Victoria oder so ähnlich.
Okay, also ich weiß nicht, welche Uhrzeit es bei Dörte war, aber am 1.1. ist tatsächlich Moritz auf der Welt. Pures Glück also, doch als Moritz 3 Monate alt ist, wird das Glück etwas getrübt.
Ja, ich bekam ganz starke Rückenschmerzen und ich weiß, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht sitzen. Ich hatte total Probleme, ihn zu wickeln, am Wickeltisch zu stehen.
Da kann ich mich jetzt super einfühlen. Ich hatte letztes Jahr mal so eine Muskelblockade im Rücken. Das war für mich echt die pure Hölle.
Okay.
Die einzige erträgliche Haltung für mich war, wenn ich auf einer Wärmflasche gelegen und mich keinen Zentimeter mehr bewegt habe. Aber mit kleinem Baby ist das für Dörte natürlich keine wirkliche Option. Wenn ihr Erfahrungen mit solchen Schmerzen und gute Tipps habt, was man in so einer Situation macht, dann schreibt uns gerne mal. Volker, wie geht Dörte denn damit um?
Naja, zum Glück bekommt sie erstmal recht schnell einen Termin beim Orthopäden und der tastet ihren Rücken ab, der macht einige Tests und der befindet, das ist nichts Ernstes, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, sondern wohl eher nur harmlose Verspannungen am Rücken und die gehen dann schon wieder weg, sagt er.
Er hat gesagt, das kommt vom Stillen und Babytragen. Ja, ich sollte mal mich ein bisschen ausruhen und Wärmekissen benutzen. Ja. Und ich habe dann auch darum gebeten, noch ein Schmerzmittel zu bekommen. Aber er sagte natürlich, mit dem Stillen ist es immer schwierig.
Da kamen ja nur so Diagnosen von wegen, ja, Sie haben gerade ein Kind bekommen. Es ist normal, dass Sie halt Rückenschmerzen haben nach der Geburt.
Ja, das war natürlich der Ehemann Patrick Menke.
Okay, was ist der denn so für ein Typ? Was waren deine Eindrücke?
Super freundlich, sehr zugewandt und er hat sich von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr gesorgt, als es mit den Schmerzen losging, hat viel geholfen, wollte für seine Frau und natürlich für Baby Moritz da sein. Und damals im Frühjahr 2020 kam ja auch noch erschwerend der erste Corona-Lockdown hinzu.
Was ja auch eine ganz einschneidende Erfahrung für uns alle war.
Ja, genau. Und das Gute daran für Familie Albert Menke, Patrick kann wegen des Lockdowns von zu Hause aus arbeiten und Dörte so besser unterstützen, während sie nach dem Besuch beim Orthopäden erstmal darauf wartet, ob der Arzt recht behält und ob die Rückenschmerzen weniger werden.
Der Arzt hat mit seiner Einschätzung, nach der Geburt ist das normal, grundsätzlich ja nicht ganz unrecht. Rückenschmerzen sind nach so einer Geburt schon sehr häufig. Der Grund ist auch ganz einfach, während der Schwangerschaft verändert sich ja der Körper. Zum Beispiel verlagert sich der Körperschwerpunkt durch den großen, schweren Bauch. Dadurch werden viele Muskeln anders beansprucht, viele Bänder und das Becken werden überdehnt. Und all das braucht nach der Geburt oft Monate, um sich zu regenerieren. Aber normalerweise ist es schon so, dass die Schmerzen dann im Laufe der Zeit zurückgehen. Wie ist das bei Dörte?
Ja, tatsächlich erfüllt sich da die Prognose des Orthopäden. Nach wenigen Wochen sind die Rückenprobleme plötzlich wieder weg.
Na, siehe da.
Ja, aber jetzt machen wir einen weiteren Zeitsprung. Denn 3 Jahre lang tatsächlich lässt ihr der Rücken Ruhe, macht ihr nicht zu schaffen. Und im April 2023, da ist sie inzwischen 37, kommt dann ihr zweiter Sohn Matti zur Welt.
Also ich hatte eine schöne Geburt bei meinem zweiten Kind. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Freundin sagte, ich hoffe, nach der zweiten Schwangerschaft habe ich nicht wieder solche Rückenschmerzen.
Auch da kann ich andocken und ihr vermutlich auch, wenn man einmal so richtig fies Schmerzen hatte, dann vergisst man das nicht so schnell. Ich habe seitdem auch immer, wenn es mal zwickt, kurz Panik, dass es wieder losgeht. Mhm. Meine Erfahrung ist ja, je mehr man sich dann selber beobachtet, desto mehr verspannt man. Und das kann dann auch schnell mal zur self-fulfilling prophecy werden.
Also so diese selbsterfüllende, manchmal unheilvolle Prophezeiung. Und ja, genauso kommt es dann auch. Denn plötzlich macht es Knacks beim Einkaufen, als sie die Babytrage auf den Einkaufswagen hieven will. Da knackt es plötzlich und sie denkt, sie hat einen Hexenschuss.
Autsch. Hier würde mich interessieren, habt ihr das schon erlebt, dass euer Rücken knackt? Und was habt ihr in dem Moment gedacht? Schreibt doch gerne mal unsere Mailadresse, die findet ihr in den Shownotes. Was hat Dörte in dem Moment unternommen?
Na, sie hat erstmal Schmerztabletten genommen und dann fiel ihr ein, sie hat ja einen guten Draht zur Hebamme, immer noch, und die tapet ihr dann den Rücken.
Okay, für alle, die noch nie getaped worden sind, dabei werden farbige Klebebänder auf den Rücken geklebt, das soll Zug auf die Haut bringen und so, jedenfalls ist so die Theorie, auch auf verspannte Muskeln und auf die Schmerzrezeptoren wirken. Bei mir hat das die Orthopädin damals auch gemacht und es hat zumindest nicht geschadet. Welche Erfahrung macht Dörte?
Naja, viel besser ist es damit nicht geworden und es passiert trotzdem wieder, als sie dann Moritz von der Kita abholt, Matti mit dabei hat und die Babytrage ins Auto heben will.
Und als ich wieder am Auto ankam und den Maxi-Cosi wieder reinstellen wollte, war wieder die gleiche Situation und der Rücken, genau, krachte und knackste und das Baby hat geschrien und ja, ich war fix und fertig und hab meinen Mann angerufen, ich kann nicht mehr, hol mich hier ab.
Und dann dachten wir halt, gut, eine rückartige Bewegung und jetzt irgendwie Hexenschuss ausgerenkt oder irgendwas.
Oder irgendwas. Aber was? Krachen, Knacksen, Knirschen. Wenn der Körper plötzlich solche Geräusche macht, kann das total verunsichern.
Absolut.
Ich würde mich sofort fragen, ist da jetzt was kaputt gegangen? Und würde nach so einem Erlebnis direkt die Suchmaschine oder die KI befragen. Auch ein bisschen vielleicht, um mich selber zu beruhigen. Ich habe übrigens in der Vorbereitung für diese Folge einfach mal geschaut, was einem so eine Internetsuche zum Thema Knacken im Rücken verrät. Und da liest man, dass das meistens harmlos ist, dass das durch Wirbelblockaden oder starke Muskelverspannungen ausgelöst werden kann, dann aber in der Regel auch keine Schmerzen macht. Und das ist bei Dörte ja nun offenbar anders.
Naja, und deshalb will sie sicherheitshalber nochmal zum Arzt. Und sie würde sich den Rücken, natürlich kann ich gut verstehen, am liebsten gleich röntgen lassen. Sie schleppt sich zu einem neuen Orthopäden, wir zählen schon mal mit, das ist der zweite jetzt. Doch nach der körperlichen Untersuchung ist der sicher, ach, das sind wieder nur Verspannungen vom Babytragen und vom Stillen. Und Dörte ist jetzt schon einigermaßen verzweifelt.
Ich habe extra gesagt, ich möchte, können wir ein Röntgenbild machen? Ich habe wirklich richtig, richtig krasse Rückenschmerzen. Es ist nicht einfach nur wie sonst, oder? Er meinte, nein, er wüsste das, er würde mir davon abraten und ich sollte jetzt noch mal ein bisschen durchhalten.
Oh Mann, das sagt sich als Arzt so leicht. der muss ja auch nicht mit krassen Rückenschmerzen zwei kleine Kinder durch die Gegend tragen und darf wegen des Stillens dabei noch nicht mal Schmerzmittel nehmen. Ich hätte mich an Dörtes Stelle in dem Moment ganz schön alleingelassen gefühlt und auch ein bisschen aufgeregt, glaube ich.
Ja, ja, das kann man schon sagen, dass sie ehrlich empört ist, richtig empört ist und überhaupt nicht versteht, warum sich der Orthopäde das Ganze nicht mal im Röntgenbild anschauen will.
Jetzt nochmal zur medizinischen Seite, zur Einordnung. Wir wollen ja dem Orthopäden auch nicht völlig Unrecht tun. Es gibt ja medizinische Leitlinien zum Rückenschmerz und da steht drin, bei akuten Kreuzschmerzen soll nicht sofort geröntgt werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum nicht, das ist so, ab einem bestimmten Alter findet man bei einer Röntgenuntersuchung bei allen Menschen, also bei dir, Volker, bei mir, bei euch sicher auch, irgendwelche Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule. Aber aus ganz vielen Untersuchungen weiß man inzwischen, dass die allermeistens nicht die Ursache der akuten Rückenschmerzen sind. Die Schmerzen sind fast immer muskulär bedingt und so ein Röntgenbefund kann dann völlig unnötige Ängste wecken und mehr belasten als helfen. Sofort geröntgt wird daher nur bei bestimmten Warnsignalen. Ärzte sprechen davon Red Flags, roten Flaggen, also zum Beispiel nach einem Unfall oder Sturz oder wenn plötzlich ein Arm oder ein Bein gelähmt ist oder aber bei bekannter Osteoporose.
Ja, okay, jetzt kann ich das auch besser nachvollziehen, aber Dörte ist damals der Meinung, so ein Knacken und das gleich in zwei Fällen, das müsste eigentlich Warnsignal genug sein, wenn man das dem Arzt erzählt. Vor allem, weil es ihr auch mit Ruhe gönnen und entspannen nicht wirklich besser geht. Die Schmerzen bleiben einfach unerträglich und sie kann sich kaum noch bewegen. Zum Glück hat Patrick einen netten Chef und der darf von zu Hause arbeiten, der Patrick, und sie unterstützen und das ist auch dringend nötig.
Ja, ich komme nicht aus dem Bett raus, heb mich raus, zieh mich raus oder ihre Thrombosestrümpfe anziehen, damit helfen oder Dusche, das Handtuch geben oder was auch immer, dann halt beim Haarewaschen, bei allem geholfen dann halt. Und das war also wie ein Pflegedienst oder wie ein Zivildienst damals dann halt oder irgendwie sowas.
Das klingt heftig. Volker, jetzt hat Dörtes Ehemann ja Thrombosestrümpfe angesprochen. Verrat uns doch einmal, warum braucht sie die?
Weil sie schon seit einigen Jahren eine Blutgerinnungsstörung hat und Thrombosestrümpfe, grob gesagt, Blutgerinnseln, also Thrombosen, vorbeugt.
Ja, ich hatte vor 10, 12 Jahren genau eine Thrombose mit einer Lungenembolie. Und ja, da war es auch schon seltsam, dass sie gesagt haben, ich war da 21. Warum hat so eine junge Frau eine Thrombose? Und dann kam raus, dass ich eine Blutgerinnungsstörung habe.
Genauer gesagt, sie hat ein ererbtes Faktor-5-Leiden.
Faktor-5-Leiden ist eine genetische Veränderung des Gerinnungsfaktors 5. Und das erhöht, kurz gesagt, das Risiko für gefährliche Blutgerinnseln in den Venen. Und um das zu vermeiden, trägt Dörte Thrombosestrümpfe.
Ja, und sie muss zu der Zeit außerdem blutverdünnende Medikamente nehmen, zunächst Marcumar, aber das birgt bekanntlich Risiken in der Schwangerschaft in dieser Zeit und also in dieser Zeit Heparin.
Okay, lass uns mal wieder zurückspringen zu den Rückenschmerzen. Die sind mittlerweile so krass, dass Dörte fast schon ein Pflegefall ist und ihr Mann ihr bei fast allem helfen muss. Wie sind die beiden weiter damit umgegangen?
Naja, sie haben versucht, unter Schmerzen, was Dörte angeht, und bei zunehmender Hilfe, was Patrick angeht, und der bindet jetzt auch noch Friends und Family mit ein, den Alltag zu wuppen. Und Dörte hofft jetzt, dass vielleicht ihre Hausärztin noch eine schlaue Idee hat.
Die hat ja mich auf jeden Fall ernst genommen und hat meinen Rücken irgendwie abgeklopft und mich untersucht. Ist ihr aber auch nichts aufgefallen. Aber sie hat mich noch mal zu einem anderen Orthopäden überwiesen.
Okay, ich habe mitgezählt, das ist jetzt der dritte Orthopäde. In wie vielen Monaten?
In 3 Monaten.
Wie reagiert der Arzt denn, als Dörte ihm von ihren extremen Schmerzen erzählt? Lässt der denn jetzt ein Röntgenbild machen?
Nee, wieder nicht. Der Orthopäde ertastet wieder muskuläre Verspannung und zeigt Optimismus.
Er hat gesagt, ich renke sie jetzt ein und nach 3 Tagen können sie wieder schlafen wie ein Baby. Über diesen Spruch muss ich natürlich sehr lachen. Oder nicht lachen. Ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Aber man hat viel Gutes von ihm gehört und ich dachte, ja komm, ne, ich vertraue dem jetzt. Und nach 3 Tagen wird es mir besser gehen. Aber ging es nicht.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich treibt das jetzt schon so ein bisschen den Puls hoch. Ich kann total verstehen, dass der erste Orthopäde gesagt hat, erstmal abwarten und schauen, ob es von alleine verschwindet. Aber nach 3 Monaten, in denen der Schmerz immer schlimmer geworden ist, wäre das doch mehr als gerechtfertigt, mal genauer hinzuschauen.
Naja, zumal die Bitte um ein Röntgenbild ja auch erneut abgelehnt wird.
Volker, eine Frage, die mir gerade kommt. Es ist ja so, dass es ganz unterschiedliche Patienten und Patientinnen gibt. Es gibt welche, die beim Arzt sehr laut und deutlich ihr Leid zum Ausdruck bringen, vielleicht auch mal ein bisschen übertreiben. Mhm. Und es gibt dann auch Charaktere, die beim Arztbesuch eher zurückhaltend sind, nicht ganz so auf die Tube drücken und deren Beschwerden dann vielleicht auch nicht als so dramatisch eingeschätzt werden. Wie ist denn dein Eindruck gewesen? Gehört Dörte vielleicht auch eher in diese zweite Kategorie?
Also ich bin sicher, dass sie nicht mit so Theaterdonner in die Sprechstunde gekommen ist, so eher mit neuer Hoffnung, aber die wurde immer enttäuscht und in diesem Moment denkt sie dann auch wirklich nur ans große Ganze. Wie bitteschön soll sie das nur alles schaffen? Und dazu nochmal eine Notiz von Dörte, wir haben auch nochmal ein paar E-Mails ausgetauscht, die schreibt da, ich dachte, ich werde verrückt, ich werde schließlich gebraucht und muss das irgendwie schaffen. Ich habe abends, wenn die Kinder schliefen, sehr viel geweint, war sehr verzweifelt, ich konnte mich nicht mehr mit meinen Mama-Freundinnen treffen, weil ich das Baby nicht mehr ins Auto tragen konnte. Ich zog mich zurück und fühlte mich ausgeschlossen und zu Hause gefangen.
Wenn mich eine Freundin anrufen würde, die in so einer Situation ist, dann würde ich mir riesen Sorgen machen.
Naja, und Dörtes Verzweiflung ist langsam so groß, und das ist ihr dann auch anzumerken, dass Gott sei Dank dann endlich ihre Hausärztin beim nächsten Termin sagt, das kann so nicht weitergehen, und endlich mal einen Termin zum MRT veranlasst.
Dabei werden Schichtaufnahmen der Wirbelsäule gemacht, auf denen Knochen, Bandscheiben, Muskeln, Bänder, Nerven, alles total gut beurteilt werden kann. Bei chronischen Rückenschmerzen fahnden Radiologen auf diesen Bildern dann zum Beispiel nach Bandscheibenvorfällen, auch nach Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule oder eingeengten Nerven, Frakturen könnte man da sehen, Tumore könnte man sehen, also eine ganz große Bandbreite an möglichen Befunden. Was hat dir Dörte erzählt? Mit welchen Gefühlen ist sie dann zu diesem MRT-Termin gefahren?
Ja, mit viel Hoffnung wieder an. Aber an diesem Tag ist die Hoffnung schon sehr stark gedimmt durch die Umstände. Es ist Mitte September, also fast ein halbes Jahr nach dem Ereignis beim Einkaufen, als ihr Rücken beim Heben der Babytrage so komisch geknackt hat. Und zum MRT muss sie ins nahegelegene Minden. Und weil Patrick sich halt daheim um die Kinder kümmern muss, fährt sie selbst. Und die Fahrt, da erinnert sie sich noch gut dran, die wird zur absoluten Tortur.
Konnte meine Beine nicht mehr ins Auto richtig bekommen. Ich weiß, dass ich immer mit der Hand mein Bein nachgezogen habe. Und wirklich, ich bin mit Wärmekissen, mit Paracetamol losgefahren. Ich bin 20 bis 30 km/h gefahren, weil ich dachte, jeder Hückel macht mich fertig und bringt mich um vom Schmerz.
Ein bisschen kann ich das nachempfinden. Ich hatte das bei meinen Rückenschmerzen auch beim U-Bahnfahren. Da musste ich einmal echt aussteigen, weil es einfach nicht mehr ging.
Puh. Naja, und was Dörte angeht, auch die anschließende Untersuchung ist eine echte Qual für sie.
Klar, bei einer MRT-Untersuchung muss man ja auch auf einer harten Liege still liegen, während sie dann in der Röhre ist und die Aufnahmen gemacht werden.
Ja, aber sie beißt dann die Zähne zusammen, sie übersteht das irgendwie und kann es danach natürlich kaum erwarten, endlich das Ergebnis zu erfahren. Und sie muss auch nicht lange warten, denn kaum ist sie aus der Röhre, da gibt es kein Hin und Her von der Radiologin, sondern einen klipp und klaren Befund. Und vielleicht daher noch schockierender.
Ja, sie sagte mir, hier sieht man, genau, sie haben zwei Wirbelbrüche. Und ich glaube, ich habe es erst gar nicht realisiert. Ich habe zwei Wirbelbrüche. Ja, was das heißt. Und dann sagte sie, ja, und noch ein alter Wirbelbruch. Der wäre schon 2-3 Jahre alt.
Man hört ihr das ja selbst jetzt zum Zeitpunkt des Interviews an, wie sehr sie das geschockt hat. Mir wäre in dem Moment an ihrer Stelle auch total flau im Magen geworden, denn da rattert ja sofort der Kopf los. Okay, dieses Knacken im Rücken war wahrscheinlich eben doch nicht harmlos. Wie sind denn Dörte und ihr Mann mit dieser Nachricht fertig geworden?
Ja, im ersten Moment haben beide eigentlich recht unterschiedlich reagiert.
Das war definitiv ein Schock, dann von drei gebrochenen Wirbeln zu hören an dem Tag dann definitiv. Und da wusste man erstmal gar nicht, was man damit anfangen soll dann halt. Ne?
Es ist verrückt, aber ich habe mich gefreut, als die Ärztin mir sagte, ich habe zwei Knochenbrüche, zwei Wirbelbrüche. Es war für mich so eine Erleichterung, dass ich wusste, ich habe was, ich habe wirklich was. Jetzt nimmt man mich ernst.
Das hören wir hier bei Abenteuer Diagnose auch immer wieder von Menschen mit unerklärlichen Krankheiten. Viele zweifeln ja irgendwann an sich selbst. Wenn kein Arzt was findet, dann bilde ich mir das ja vielleicht alles nur ein. Und dann kann es eine enorme Erleichterung sein, zu erfahren, nein, da ist objektiv was. Es gibt eine Ursache und es gibt eine Erklärung.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur hier beim Podcast, sondern auch bei den TV-Folgen. Also diese Form von Erleichterung, die haben ja dann fast alle unsere Protagonistinnen und Protagonisten verspürt.
Volker, lass uns noch mal kurz aufs Medizinische gucken. Wirbelknochen brechen ja nicht einfach so ohne Grund. Entweder es gibt irgendeine Art Impact, zum Beispiel durch einen Unfall. Das ist bei jüngeren Menschen wie Dörte meistens die Ursache. Oder aber der Knochen ist durch eine Vorerkrankung so instabil, dass es gar nicht viel braucht. Das ist bei älteren Menschen mit altersbedingter Osteoporose, also Knochenschwund, oft das Problem. Da kann der Knochen auch ohne erkennbaren Anlass brechen. Also zum Beispiel schon, wenn jemand kräftig hustet.
Echt?
Was waren denn die ersten Gedanken von Dörtes Ärzten und Ärztinnen, was bei ihr diese Frakturen ausgelöst haben könnte?
Ja, so in eine ähnliche Richtung hat die Ärztin auch gedacht. Sie fragt als erstes nach, ob möglicherweise ein Trauma, eben wie du es angesprochen hast, eine Verletzung durch einen Unfall dahinter stecken könnte. Aber einen Unfall hatte Dörte ja nicht. Und darum kann sich die Hausärztin das auch nicht wirklich erklären. Dörte soll zur weitergehenden Untersuchung ins Krankenhaus, und zwar ambulant, zu einem Wirbelsäulenchirurgen, dem Chefarzt der Auguste-Victoria-Klinik in Bad Oeynhausen. Dort trifft sie aber zunächst auf einen Oberarzt und der führt das erste Gespräch. Und plötzlich nach einigen Minuten steht ein ganz schlimmer Verdacht im Raum. Der Oberarzt sagt ihr, etwas ganz anderes könnte dahinter stecken. Und da würde er ganz gerne den Chefarzt mit einbeziehen.
Und hat mir dann gesagt, es könnte eine schwere Blutkrankheit sein oder sogar Knochenkrebs.
Und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer, wenn einem das so völlig unvorbereitet an den Kopf geworfen wird. Wie würde es euch in so einer Situation gehen? Also ich glaube, ich wäre erstmal völlig sprachlos. Knochenkrebs meint ja, es wachsen unkontrolliert Krebszellen im Knochen und zerfressen ihn. Der Knochen wird dann porös und kann leicht brechen. Es gibt ganz seltene Krebsarten, die wirklich im Knochen entstehen. Häufiger handelt es sich aber um Metastasen, also so Absiedlungen bei zum Beispiel Lungen- oder Brustkrebs. Und der zweite Verdacht des Oberarztes ist ehrlich gesagt auch nicht viel beruhigender, denn mit einer schweren Blutkrankheit meint er Blutkrebs, wie zum Beispiel Leukämie. Dabei vermehren sich kranke Zellen im Knochenmark und auch die können dann den Knochen schwächen. Welchen weiteren Plan hat der Oberarzt denn dann mit Dörte besprochen? Sollten da gleich irgendwelche Untersuchungen stattfinden, um diese ja bösen Verdachtsdiagnosen abzuklären? Dafür braucht sie ja wahrscheinlich eine Knochenmarkbiopsie.
Ja, konkreter ist der Oberarzt in diesem Moment noch nicht geworden, nachdem er diese Vermutung geäußert hat. Also zunächst verlässt Dörte wieder das Krankenhaus. Sie soll jetzt einen Termin mit Chefarzt Michael Fahldiek abwarten. 3 Tage später soll der sein. Sie fährt also erstmal nach Hause. Aber du kannst dir gut vorstellen, Anke, der Verdacht hängt natürlich wie ein dunkler Schatten über Dörte und Patrick und raubt ihnen buchstäblich den Schlaf.
Ja, klar.
Die Angst vor Krebs, die lässt sich jetzt nicht so einfach wegwischen.
Das Wort ist ja schon, was einen so wirklich den Boden oder Fußen weggezogen. Also definitiv.
Zu Hause mit meinem Mann und meinen Kindern haben wir uns in den Arm gelegen und ja, haben uns richtig Sorgen gemacht.
Oh Mann, klar. Es gibt ja auch kaum was, was dermaßen das Albtraum-Kopfkino anwirft.
Ja, du sagst es. Auch beim Ehepaar Menke geht jetzt die Gedankenspirale los, vor allem, weil ja auch von Bluterkrankung die Rede war. Und Dörte sich plötzlich fragt, ob es einen Zusammenhang vielleicht zu ihrer Blutgerinnungsstörung geben könnte.
Ihr erinnert euch hoffentlich, da geht es um dieses angeborene Faktor 5 Leiden. Dagegen nimmt Dörte ja seit Jahren Blutgerinnungshemmer.
Ja, und jetzt rattert es in ihrem Kopf und sie stellt, ohne im Internet groß zu recherchieren, erstmal so für sich einen Zusammenhang dar. Der Arzt hat von einer möglichen Bluterkrankung gesprochen und sie nimmt seit Jahren Blutverdünner. Und das beschäftigt sie und das nährt ihre Angst. Und mit dieser großen Angst im Gepäck kommt sie dann 3 Tage später in die Sprechstunde von Chefarzt Dr. Michael Fahldiek.
Mein Name ist Dr. Michael Fahldiek. Ich bin 62 Jahre alt und leite die Wirbelsäulenchirurgie der Auguste-Victoria-Klinik in Bad Oeynhausen als Chefarzt seit 24 Jahren.
Okay, so viel zur Vorstellung. Wir nehmen daraus mit, das ist ein Arzt mit sehr viel Erfahrung.
Absolut, ja.
Welche Rolle spielt denn bei diesem ersten Gespräch zwischen Dörte und Dr. Fahldiek das Thema Krebs?
Naja, also natürlich konfrontiert ihn Dörte recht schnell mit ihrer Angst vor einer Bluterkrankung oder Knochenkrebs. Und Michael Fahldiek als dem erfahrenen Experten gelingt es erstmal, sie ein bisschen zu beruhigen. Er macht ihr aber auch nichts vor und schließt diesen Verdacht nicht komplett aus, aber er hält Krebs auch nicht für am naheliegendsten.
Okay, kann ich schon auch nachvollziehen. Normalerweise würde man bei Knochenkrebs ja auf dem MRT-Bild auch eine Raumforderung im Knochen sehen oder irgendwelche anderen typischen Veränderungen. Und Blutkrebs deutet sich oft auch durch bestimmte erhöhte oder erniedrigte Werte im Blutbild an.
Genau, aber da war bei Dörte bisher nichts auffällig. Deshalb hält Michael Fahldiek es für viel wahrscheinlicher, dass sie doch an Knochenschwund leidet. Und er will jetzt so in einer Art Stufenplan vorgehen und zunächst erstmal eine ganz gute Basisdiagnostik machen.
Okay, also eine gründliche körperliche Untersuchung, eine Blutuntersuchung und vor allem hatte Dörte ja auch noch keine Knochendichtemessung, Volker. Mhm. Bei Wirbeln, die einfach so zusammenbrechen, sollte man das einfach mal checken. Klar, bei ihr wird das keine altersbedingte Osteoporose sein, aber Knochenschwund kann ja durchaus auch bei jüngeren Menschen auftreten, zum Beispiel als Folge von bestimmten Erkrankungen. Bei manchen sind das Schilddrüsenerkrankungen, bei anderen ist es ein starker Kalzium- oder Vitamin-D-Mangel. Und manchmal gibt es das, meine ich, auch bei Menschen, die über lange Zeit bestimmte Medikamente nehmen, zum Beispiel Cortison.
Ja, all das will der Wirbelsäulenchirurg jetzt erstmal überprüfen und startet wirklich mit dem Naheliegenden einer körperlichen Untersuchung. Dazu gehören verschiedene Messungen. Als erstes ganz banal die Körpergröße. Und das Ergebnis, das sorgt gleich mal für einen Schock bei Dörte.
Das war der Punkt, an dem ich gemessen wurde und er plötzlich sagte, ich bin 1,72 Meter groß. Und ich sagte, ach, das kann nicht sein, ich bin 1,76 Meter groß. Und da ist es mir erst klar geworden, dass diese Knochenbrüche ja wirklich was in meinem Körper auslösen oder ausgelöst haben.
Oh Mann, ja, die Arme. Leider ist das ja ganz, ganz typisch für Wirbelbrüche. Die Wirbelkörper, die sacken in sich zusammen und dadurch verliert die Wirbelsäule insgesamt an Höhe und es entsteht häufig auch noch so ein Rundrücken. Liebe Dörte, ich weiß, dass das jetzt nur ein ganz schwacher Trost ist. Ich als ganz kleiner Mensch mit 1,63 finde 1,72 immer noch eine richtig gute Größe. Volker, findet der Wirbelsäulenchirurg bei der körperlichen Untersuchung denn noch etwas Neues oder Wichtiges heraus?
Nee, leider nicht. Da ist sonst nichts auffällig. Und als nächstes macht Michael Faldig dann die Knochendichtemessung.
Da bin ich jetzt sehr gespannt auf das Ergebnis.
Naja, das war Dörte Albert Menke natürlich auch. Ich denke, sie hatte selbst schon so das Gefühl, da müsste es doch jetzt endlich mal einen positiven Befund geben. Aber leider verpufft diese Hoffnung nach der Untersuchung. Dörte sagt so mit ihren eigenen Worten, die Knochendichtemessung war nicht sehr erfolgreich. Der Arzt sagte, ich hätte keine Osteoporose und der T-Wert liegt bei minus 0,8.
Okay, das erkläre ich lieber noch mal ein bisschen ausführlicher. Ja, der T-Wert gibt an, wie stark die Knochendichte vom Durchschnittswert abweicht. Alle Werte so bis minus 1 gelten als normale Knochendichte und erst ab minus 2,5 liegt dann eine richtige Osteoporose vor. Wobei es da durchaus auch ganz bestimmte Ausnahmen gibt. Das wissen aber tatsächlich längst nicht alle Ärzte und Ärztinnen.
Ja, diese Ausnahmen sind auch ziemlich selten und ziemlich speziell. Und der Wirbelsäulenexperte Michael Faldig hat das Ergebnis am Ende so interpretiert.
Bei der Patientin war es allerdings so, dass diese Osteoporosewertung, diese Knochendichte Messwerte eigentlich fast im Normalbereich waren. Das heißt, die zeigten keine richtige Osteoporose, sodass wir natürlich dann gesagt haben, naja, wenn das gar nicht eindeutig ist, dass der Bruch durch eine Osteoporose kommt, dann müssen wir natürlich auch an sämtliche anderen Erkrankungen denken.
Okay, Volker, was meint er denn jetzt noch mit sämtliche andere Erkrankungen? Für mein Gefühl bleiben jetzt gar nicht mehr so viele übrig. Vielleicht noch seltene Infektionen. Ich weiß, Tuberkulose kann zum Beispiel auch die Wirbelsäule befallen und kann auch Knochenbrüche verursachen. Das hatten wir hier im Podcast auch mal. Einen wirklich spannenden Fall, wenn ihr den noch nicht gehört habt, Folge 32. Oder aber jetzt in Dörtes Fall vielleicht dann doch Krebs?
Naja, zunächst einmal ist auch der Wirbelsäulenchirurg erstmal mit seinem Latein am Ende. Er könnte jetzt höchstens eine Probe aus den Wirbelkörpern nehmen, sagt der Dörte, mit einer Knochenstanze, in der Hoffnung, so neue Indizien zu finden. Oder er könnte sie zu einem Endokrinologen schicken. Vielleicht ist es ja doch ein seltenes Knochenstoffwechselproblem.
Endokrinologe, also ein Hormonspezialist, wenn ich so die Wahl hätte zwischen Knochenstanze oder aber Hormonspezialist, würde ich mich sofort für Option 2 entscheiden.
Wärst du wahrscheinlich nicht die Einzige. Und bei Dörte geht das auch so. Sie sucht sich darum einen Spezialisten an der Uniklinik Bielefeld. Und das ist der Endokrinologe Joachim Feldkamp. Und sie besorgt sich sofort einen Termin bei ihm.
Mein Name ist Joachim Feldkamp. Ich komme aus Bielefeld. Ich bin Endokrinologe.
Kurz und bündig.
Ja.
Wenn man den Namen googelt, dann wird ganz schnell klar, das ist ein sehr renommierter Arzt. Ich zitiere mal, was ich gefunden habe. Als anerkannter Fachmann auf dem Gebiet der Endokrinologie betreut er mit seinem Team hochspezialisiert endokrinologische Krankheitsbilder wie Zuckerkrankheit, Schilddrüsenerkrankungen, Hormonerkrankungen und Osteoporose. Wie waren denn Dörtes erste Eindrücke von dem neuen Arzt?
Na, zunächst erstmal kommt dieses Gefühl wieder. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Hoffentlich bekomme ich jetzt endlich eine Diagnose. Und immerhin 3 Wochen später, am 10. Oktober, ist es dann soweit. Dörte sitzt in Joachim Feldkamps Sprechstunde und fühlt sich erstmal wohl, nachdem sich so die erste Nervosität gelegt hat.
Ja, da war ich natürlich auch sehr aufgeregt. Und wir haben ein langes Gespräch geführt, er hat mich verschiedene Sachen gefragt.
Gut, das gehört dazu, so soll es ja sein, in einem guten Arztgespräch, Arzt-Patientengespräch, klassische Anamnese. Da geht es dann um die ganz konkreten Beschwerden, wie lange bestehen die schon, wie schlimm sind die. Aber es geht meistens auch um Vorerkrankungen und auch zum Beispiel darum, welche anderen Medikamente noch eingenommen werden.
Genau. Und da erwähnt Dörte dann auch nochmal ihre Blutgerinnungsstörung und dass sie seit vielen Jahren Blutverdünner einnimmt. Und genau das lässt Joachim Feldkamp aufhorchen.
Sie hat eine ganze Zeit lang Medikamente eingenommen für die Blutgerinnung, weil sie einmal eine Thrombose gehabt hat und eine Lungenembolie. Und diese Medikamente stehen auch ein bisschen im Verdacht, möglicherweise sich auf den Knochen ungünstig auszuwirken.
Okay, also ein ganz wichtiger neuer Gedanke. Das gilt ja nicht per se für alle Blutverdünner, aber das gilt für den Blutverdünner Heparin, wenn man den lange einnimmt. Und das musste Dörte ja. Die musste ja wegen ihrer Schwangerschaft und auch, meine ich, in der Stillzeit von Makumar auf Heparin umstellen. Volker, was meinst du denn? Wieso hat da vorher kein anderer Arzt drüber nachgedacht?
Naja, da kann ich jetzt natürlich nur spekulieren. Vielleicht, weil sie es vorwiegend mit Orthopäden oder ausgewiesenen Wirbelsäulenspezialisten zu tun hatte und die sich zunächst erstmal an ihre Untersuchungsstandards gehalten haben. Wäre jetzt meine Theorie.
Falls ihr auch regelmäßig Blutverdünner nehmt, würde mich mal interessieren, ob ihr diese möglichen Nebenwirkungen kanntet. Könntet ihr uns ja mal schreiben. Aber zurück zu Dörte. Wie klärt der Hormonspezialist Joachim Feldkamp denn jetzt ab, ob ihre Wirbelbrüche mit den Blutverdünnern zusammenhängen?
Er untersucht jetzt nochmal ganz breit und klopft dabei alle möglichen vorstellbaren Ursachen ab.
Es gibt eine ganze Batterie von Blutuntersuchungen, die wir machen, die Krebserkrankungen ausschließen, die entzündliche Erkrankungen wie Rheumaerkrankungen ausschließen und bestimmte Knochenerkrankungen.
Und bei diesen Bluttests lässt Joachim Feldkamp auch ein ganz spezielles Enzym im Labor bestimmen, und zwar die alkalische Phosphatase.
Das ist ein ganz spannender Stoff. Das ist ein körpereigenes Enzym, das vor allem in den Knochen und in der Leber eine Rolle spielt. Im Knochen hilft es, ganz stark vereinfacht, beim Knochenaufbau. Und die Menge an alkalischer Phosphatase im Blut kann ein Hinweis sein auf Knochenprobleme oder aber Störungen im Knochenstoffwechsel.
Ja, und für Joachim Feldkamp ist gerade dieser Blutwert interessant, weil für ihn die Diagnose Osteoporose noch nicht ganz ausgeschlossen ist, auch wenn die Werte der Knochendichtemessung ja dagegen gesprochen haben.
Es gibt auch in anderen Formen der Osteoporose Patienten, die haben gar nicht so eine schlechte Knochendichte, wenn wir sie messen, und trotzdem eine Osteoporose, die mit Knochenbrüchen einhergeht.
Und da sind wir jetzt bei diesen sehr seltenen und speziellen Ausnahmefällen. Da geht es um eine Erkrankung, die nur Frauen trifft. Und ich kenne die, weil ich vor längerer Zeit auch mal zu dieser Krankheit recherchiert habe.
Ja. Und Joachim Feldkamp kennt sie natürlich auch, weil er Spezialist ist und weil er schon mal eine Patientin mit der Krankheit hatte, an die er sich noch ganz gut erinnert.
Es war eine junge Frau, ich glaube 27 Jahre alt, die fast 10 Zentimeter an Körperhöhe verloren hat innerhalb weniger Monate.
Und auch das durch mehrere Wirbelbrüche. Aber diese Patientin hatte noch mehr mit Dörte Albert Mehnke gemeinsam.
Richtig. Und zwar war auch die andere junge Patientin zuvor schwanger gewesen und hatte ein Baby bekommen.
Und hatte dementsprechend einen Knochenschwund, der durch die Schwangerschaft ausgelöst wurde. So, und jetzt würde mich total interessieren, ob ihr jetzt gerade denkt, klar, das ahne ich doch schon seit 15 Minuten, dass es in die Richtung geht. Oder ob das für euch jetzt eine überraschende Fährte ist. Was hat denn die Blutuntersuchung bei Dörte ergeben? Gibt es Hinweise auf diese schwangerschaftsassoziierte Erkrankung?
Also der Hormonspezialist hat ja bei ihr verschiedene Werte bestimmen lassen. Zunächst ein Laborergebnis mit einer sehr, sehr erleichternden Nachricht. Es gibt keinen Anhaltspunkt für eine bösartige Erkrankung, auch nicht für eine entzündliche Erkrankung. Und alles hängt jetzt von dem Wert dieses speziellen Enzyms ab, das Joachim Feldkamp bestimmen ließ.
Die alkalische Phosphatase kommt im Knochen und in der Leber vor. Wir messen immer beide Formen. Und wenn der Wert nur aus dem Knochen kommt oder wenn der Wert nur im Knochen hoch ist, nicht aber in der Leber, dann gehen wir davon aus, dass es eine reine Osteoporose ist.
Und tatsächlich, der Wert der alkalischen Phosphatase ist bei Dörte ausschließlich im Knochen erhöht. Und das ist der entscheidende Hinweis.
Also steht jetzt die Diagnose. Ja. Dieser erhöhte Wert, der deutet auf einen verstärkten Abbau der Knochensubstanz hin, also auf Knochenschwund. Und das passt natürlich wie Faust aufs Auge zu Dörtes Beschwerden, zu diesen Schmerzen, diesen sich nicht mehr gut bewegen können, den Wirbelbrüchen. Für all das gibt es jetzt eine Erklärung. Sie hat eine schwangerschaftsassoziierte Osteoporose. Die kann im letzten Schwangerschaftsdrittel und in der Zeit nach der Geburt ausbrechen. Und die genauen Ursachen, die sind noch überhaupt nicht komplett verstanden. Aber grob könnt ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Während einer Schwangerschaft steigt der Kalziumbedarf, vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft, um den Skelettaufbau des Babys zu unterstützen. Und normalerweise können Schwangere diesen erhöhten Bedarf dadurch decken, dass sie hormonell gesteuert mehr Kalzium im Darm aufnehmen. Total spannend, finde ich. Aber bei einigen Frauen reicht das offenbar nicht. Und der Körper greift dann auf den Kalziumspeicher zurück. Und wo ist der?
In den?
Der ist in den Knochen. Und das geht nach der Geburt noch weiter, zumindest wenn die Frauen stillen. Denn auch die Muttermilch wird mit dem Kalzium aus den Knochen angereichert. Letztendlich muss man sagen, die Mutter zehrt sich, ohne es zu merken, selbst aus und die Knochen werden immer schwächer und irgendwann sind sie dann so porös, dass es schon reicht, die Babytrage ins Auto zu heben, so wie bei Dörte, und es macht Knack und ein Wirbel bricht.
Und im Rückblick muss man ja auch sagen, das ist bei Dörte wahrscheinlich auch schon in der ersten Schwangerschaft passiert. Auf dem MRT-Bild war ja neben den zwei Frischen auch ein Alterbruch zu sehen.
Mhm. Man geht übrigens davon aus, ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass diese Krankheit eine von 250.000 Schwangeren trifft. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie viele sind das dann insgesamt? Wir haben hier in Deutschland etwa 700.000 Geburten pro Jahr. Also kann man rein statistisch ganz grob von 2 bis 3 Fällen jährlich ausgehen. Ist also schon eine sehr seltene Sache. Manche Ärzte und Ärztinnen vermuten aber auch, dass die Krankheit deutlich häufiger sein könnte und nur in vielen, vielen Fällen überhaupt nicht erkannt wird, weil so wenige Mediziner und auch so wenige Frauen sie überhaupt auf dem Schirm haben. Was ich eigentlich total erstaunlich finde, weil diese Kombination aus Schwangerschaft und Wirbelbrüchen ja so offensichtlich ist.
Naja, darüber habe ich natürlich auch mit Joachim Feldkamp gesprochen und erklärt sich das so. Und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Diese schwangerschaftsassoziierte Osteoporose, diese Erkrankung ist so selten, dass die meisten Ärzte das niemals in ihrem Leben sehen. Also, dass es einfach übersehen wird, rein aus der Tatsache heraus, dass man es nicht kennt. Übrigens, was ich noch super spannend fand, du hast gerade erzählt, dass die genauen Ursachen noch nicht erforscht sind, aber Joachim Feldkamp hat in Dörtes Fall schon einen Verdacht, was ihre Erkrankung getriggert haben könnte, nämlich ihre Blutgerinnungsmedikamente.
Okay, total interessant. Also seine Vermutung ist, dass dadurch, dass sie die in hoher Dosis über lange Zeit eingenommen hat, dass die ihren Knochenstoffwechsel gestört oder durcheinander gebracht haben. Volker, was war denn im Interview dein Eindruck? Wie ging es Dörte mit all diesen neuen Erkenntnissen und dieser Diagnose?
Naja, sie ist schon total erleichtert und happy gewesen, dass es endlich eine Erklärung für ihr Leiden gibt. Aber es war für sie nochmal ein ganz schwieriger Moment, ein ganz besonders schwieriger Moment, als der Arzt ihr nämlich erzählt, was jetzt in Sachen Therapie auf sie zukommt. Denn die allererste und wichtigste Ansage ist: Dörte muss alles unterlassen, was den Knochen weiter schwächen oder brechen könnte.
So, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Es wird abgestillt. Sie dürfen ihr Baby nicht mehr tragen. Da habe ich natürlich, ich habe angefangen zu weinen. Und dachte, das ist, was man als Mama am liebsten nicht hören möchte.
Da fühle ich 100%ig mit ihr. Emotional ganz, ganz schwierig. Das geht ja gegen jeden Mutterinstinkt. Und da springt ja auch sofort das schlechte Muttergewissen an. Ich hoffe, dass ihr Mann und ihre Familie, vielleicht auch ihre Freundinnen, sie da irgendwie einigermaßen aufgefangen haben und ihr irgendwie dann auch liebevoll klar machen konnten, wie wichtig das ist, dass sie da jetzt auch an sich und an die eigene Gesundheit denkt und dass sie das auch darf.
Ja, aber ich glaube, erst nachdem sie noch ganz viele Tränchen verdrückt hat, aber sie hat es überwunden, obwohl es, und sie bringt es da wunderbar auf den Punkt, in ihren Worten einfach eine doofe Zeit war.
So von der Psychologie nochmal zur Therapie, Volker. Die besteht ja nicht nur aus dem Abstillen und Schonung, sondern die Frauen bekommen als Standardtherapie eigentlich immer Calcium und Vitamin D. Beides soll helfen, den Knochenabbau zu stoppen. Und in schweren Fällen werden auch stärkere Medikamente verordnet, die knochenaufbauend wirken, wie zum Beispiel Bisphosphonate oder spezielle Antikörper oder aber so Präparate mit Parathormonen. Was davon kommt bei Dörte denn zum Einsatz und wie erfolgreich ist das?
also soweit ich das von ihr und ihrem Arzt weiß, täglich Calcium und Vitamin D und dann eben Präparate mit Parathormon. Außerdem ganz viel Physiotherapie. Als ich Dörte ja interviewt habe, als sie im Studio war mit den Kindern, da lagen Diagnose und Therapiebeginn ja schon über ein Jahr zurück. Und da war ihr wirklich von außen nichts anzumerken. Also sie sagt, sie schont sich schon ein wenig und ihr Körper sagt hin und wieder auch ganz laut Vorsicht. Also und manchmal gibt es auch nachmittags mal Rückenschmerzen, wenn sie zu viel gestanden hat. Aber mittlerweile, und das ist, finde ich, auch eine echt schöne Nachricht, darf sie Matti, der ist jetzt 2,5, mit Bedacht wieder vorsichtig tragen und hochnehmen. Nur den großen Sohn leider noch nicht da, die Mikrostruktur des Knochens noch nicht ganz komplett wieder aufgebaut ist. Aber sie ist da total zuversichtlich und ist ja auch, wie wir so immer schon rausgehört, aber auch sehr optimistische Persönlichkeit und sie genießt, was sie jetzt alles wieder schmerzfrei machen kann.
Mit Freunden mich zu treffen, nachmittags mit den Kindern wieder zum Kindertouren gehen zu können und ins Schwimmbad. Also, dass einfach der Alltag wieder zurückkehrt.
Das klingt doch schon mal sehr gut. Und ich denke, sie hat guten Grund für Optimismus. Die Prognose bei Schwangerschaftsosteoporose ist insgesamt ja doch recht gut. Die Knochendichte normalisiert sich meistens wieder und die Schmerzen, die gehen auch langsam, aber sicher zurück. Hast du eigentlich Fotos von Dörte und ihren Kindern?
Dörte war so nett und ihr Mann Patrick waren so nett und haben eine Menge Fotos geschickt, die wir dann auch also für die TV-Folge verwendet haben. Und kannst du mal kurz durchblättern? Da sieht man sie nämlich alle.
Ach Mensch, ja. Oh,
da sieht man den Moritz und dann später den Matti. Süß. Und ja, natürlich richtig schöne Happy Family Bilder.
Ganz entzückend. Ganz, ganz süß, Volker. So, und damit sind wir schon wieder am Ende. Mich würde total interessieren, wie euch dieser Fall gefallen hat. Was glaubt ihr zum Beispiel, warum die Diagnose nicht schon früher gestellt werden konnte? Und was habt ihr vielleicht für Ideen oder Erfahrungen, wie man so eine Diagnosesuche verbessern könnte? Schreibt uns all das doch gerne mal. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns gerne. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Dir, Volker, danke, dass du diesen spannenden Fall mitgebracht
Sehr
hast.
Sehr gerne.
Und für euch zum Schluss noch ein Podcast-Tipp, wenn ihr vielleicht auch unter Schmerzen leidet, ganz akut oder aber auch chronisch. Mehr zum Thema Schmerzen gibt es bei unseren Kolleginnen vom Wissenschaftspodcast Synapsen. In der neuesten Folge geht es um die Fragen, was im Körper und auch speziell was im Gehirn passiert, wenn wir Schmerzen haben. Und auch darum, warum wir überhaupt Schmerzen empfinden. Was beeinflusst unsere Schmerzwahrnehmung und können wir selbst unser Schmerzgedächtnis womöglich sogar umprogrammieren? Die Folge heißt Fluch oder Segen, der Schmerz in uns und ihr findet sie ab sofort in der ARD Audiothek oder überall dort, wo ihr Podcast hört. Und uns hört ihr wieder in 2 Wochen, auch in der ARD Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
ARD